Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. In die erste tschechoslowakische Republik führen wir Sie in der heutigen Sendung gleich zweimal. Zuerst unter die deutschen Sportler in der Tschechoslowakei und danach stellen wir Ihnen den Arbeitsschriftsteller Josef Hofbauer vor, der heutzutage in Tschechien kaum bekannt ist. Eine Lektion des Tschechischkurses kann wie jeden Samstag auch heute nicht fehlen. Die Tschechoslowakei war bei ihrer Gründung am Ende des Ersten Weltkriegs ein multiethnischer Staat. Der moderne Sportindex und besonders die Turnbewegung sind eher national geprägt. In der Tschechoslowakei lebten auch mehr als 3 Millionen Deutsche. Ihr sportliches Aushängeschild war vor allem der Skilauf. In welchem Verhältnis standen aber der tschechische und der deutsche Sport in der Tschechoslowakei zueinander? Wie wurden die Nationalmannschaften zusammengesetzt? Der Sporthistoriker Marek Weitz von der Prager Karls-Universität antwortet im Folgenden auf diese und weitere Fragen. Sie hören eine Wiederholung der Senderei Kapitel aus der tschechischen Geschichte vom 15. Januar dieses Jahres von und mit Till Janser.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Herr Weitz, heute soll es bei dem Interview vor allem um den deutschen Sport in der ersten tschechoslowakischen Republik gehen und auch natürlich das Verhältnis zwischen tschechischem Sport und deutschem Sport. Aber mit Sicherheit müssen wir noch ein bisschen aufklären, wie eigentlich die Situation während der Donaumonarchie war. Kann man sagen, dass Tschechien und Deutsche praktisch jeweils eigene Sportorganisationen hatten? Das heißt auch eigene Clubs. Und wie sah dann die Bildung von Nationalteams aus?
Nutno říci, že sport v českých zemích, moderní sport se rodí.
Dazu muss man erstmal sagen, dass der moderne Sport in den böhmischen Ländern in der Mitte des 19. Jahrhunderts oder besser gegen Ende des 19. Jahrhunderts seine Anfänge hat. Und zwar sowohl der tschechische wie der deutsche. Die tschechisch-deutschen Beziehungen im Sport werden damals zu einem vergleichsweise großen politischen und nationalen Thema. Die Tschechen bemühen sich um eine eigene Repräsentation in den internationalen Sportverbänden. Das gelingt ihnen vor allem im Internationalen Olympischen Komitee. Einer der Gründer des Komitees ist schließlich Jiří Gudjarkovský, der auch zum Mitglied des IOC wird. Das war nicht nur den österreichischen Sportverbänden ein Dorn im Auge, sondern auch der österreichischen Diplomatie, weil die Tschechen auf oberster internationaler Ebene eigenständig auftraten, aber ohne eigene Staatlichkeit. Die österreichischen Sportverbände und die österreichische Sportdiplomatie, ab 1908 war ihr Vertreter ein Nachkomme des Fürsten Windischgrätz, der entfernt auch mit dem Herrscherhaus verwandt war, sie versuchen dieses eigenständige tschechische Vorgehen im Sport zu unterbinden.
Wie ändert sich dann die Situation, als es zur Entstehung der ersten tschechoslowakischen Republik kommt? Wir haben ja auf der einen Seite den Sokol, wir haben auf der deutschen Seite den Deutschen Turnverband. In welcher Weise versucht man diese Doppelorganisation zu lösen? Und wieder die Frage, die Bildung von Nationalmannschaften.
Tady se musíme všimnout několika velmi zajímavých věcí.
Hier muss man auf einige interessante Sachen hinweisen. Zum einen müssen wir zwischen den Turnvereinen unterscheiden, also dem Sokol und dem Deutschen Turnverband in der Tschechoslowakei und den Sportclubs. Interessant ist dabei, dass die Tschechen vor dem Ersten Weltkrieg ihre sportliche Unabhängigkeit mit den Leistungen des tschechischen Sports verteidigt haben und nach dem Entstehen der Tschechoslowakei sich beide Seiten, die tschechische wie die deutsche, um 180 Grad in ihren Ansichten gedreht haben. Jetzt verteidigen die Sudetendeutschen ihre sportliche Unabhängigkeit und ihre unabhängige Teilnahme an internationalen Wettbewerben mit Hinweis auf ihre sportlichen Leistungen. Da hatten sie recht, vor allem bei den Skifahrern. Auf der anderen Seite haben die tschechoslowakischen Sportverbände und das tschechoslowakische Olympische Komitee darauf gedrängt, dass die Sudetendeutschen im tschechoslowakischen Nationalteam antraten. Das gelingt auch zum Teil. Bei den Olympischen Winterspielen gehören vor allem die sudetendeutschen Skiläufer immer zum tschechoslowakischen Team. Auch schon wegen der geografischen Lage der Sudeten brachten sie gute Leistungen und waren eine Stütze für das Team. Bei den inoffiziellen Weltmeisterschaften in anderen Disziplinen ist das etwas anders. Dort repräsentieren sie jeweils ihren Sportverband. Was den Sokol und die Turner anbetrifft, dort kam es nur in geringem Umfang zu Kontakten, aber bis Mitte der 30er Jahre waren die Beziehungen wenigstens korrekt. Was den deutschen Sport betrifft, muss man noch eine wichtige organisatorische Veränderung in der Tschechoslowakei erwähnen. Während die deutschen Sportvereine bis zur Entstehung der Tschechoslowakei Teil vor allem der österreichischen Verbände waren, ging dies zu tschechoslowakischen Zeiten nicht mehr. Kein Verein konnte zu einem ausländischen Verband gehören. Folglich waren auch die deutschen Turner organisatorisch und rechtlich unabhängig, aber sie standen selbstverständlich in engem Kontakt mit den Turnern aus dem Deutschen Reich.
Vielleicht können Sie zur Illustration ein, zwei Beispiele nennen von deutschen Sportlern, die in tschechoslowakischen Nationalteams große Erfolge gefeiert haben.
Je tady několik velmi zajímavých případů, ale dlužno říci, že s výjimkou lyžování.
Es gibt einige interessante Fälle. Man muss aber sagen, dass außer bei den Skiläufern es nicht so sehr zu Kontakten zwischen tschechischen und deutschen Sportlern kommt, zumindest nicht auf der Ebene der tschechoslowakischen Nationalteams. Interessant ist das Beispiel des Fußballs. Da entsteht bereits vor dem Ersten Weltkrieg als Gegengewicht zur ethnischen Identität auch die Vereinszugehörigkeit. So spielt zum Beispiel Pepe Bizan als wohl berühmtester tschechischer Stürmer in den 20er Jahren in Wien, während nach dem Ersten Weltkrieg österreichische Spieler zu tschechischen Vereinen gehen. Und das aus dem einfachen Grund, dass die tschechische Krone stabiler war als die österreichische Währung, die von der Inflation erfasst war. Oder zum Beispiel Karel Goželuch, der hervorragend Tennis und Fußball spielte. Er nimmt an der ersten Reise eines tschechoslowakischen Teams nach Lateinamerika teil, die sehr erfolgreich ist. Interessant ist dabei, dass es der deutsche Klub FK Teplice ist, für den Goželuch bei der Reise spielt und der die Tschechoslowakei damit auch international in Lateinamerika repräsentiert.
Im Fußball, da kennen wir die Geschichte des ersten deutschen Meisters, der VfB Leipzig, spielte damals gegen einen Prager Club, eben halt den deutschen FC Prag. 1903 gewann Leipzig die erste deutsche Meisterschaft. Wie sah es aus in der ersten Republik mit dem Versuch der Deutschen, dann vielleicht sogar ein Teil des deutschen Sportes zu werden? Das heißt, auch vielleicht in irgendeiner Weise reinzukommen, später dann aus ideologischen Gründen in den nationalsozialistischen Sport.
Vztah tedy, řekněme, německých sportovců a k tomu druhé polovině 30. let.
Die Beziehungen der deutschen Sportler zu Deutschland nach Hitlers Machtübernahme im Jahr 1933 und zum Nationalsozialismus sind den bisherigen Erkenntnissen nach nicht besonders herzlich. Außer beim Deutschen Turnverband in der Tschechoslowakei. Der steht bereits seit den 20er Jahren unter dem Einfluss von Konrad Henlein. Und dort sind die Beziehungen, wie gesagt, sehr eng, wenn auch noch nicht nationalsozialistisch geprägt. Nach Hitlers Machtübernahme kommt es zur paradoxen Situation, dass man praktisch nicht mehr von Beziehungen zwischen tschechischen und deutschen Turnern sprechen kann. 1934-35 wird im Deutschen Reich eine einheitliche staatliche Organisation für den Sport gegründet. Das heißt, die Turner in Deutschland sind nicht mehr eigenständig, die in der Tschechoslowakei aber schon. Ab 1935 oder 36, das ist noch nicht ganz erforscht, existieren aber Kontakte von Konrad Henlein und weiteren Spitzenfunktionären des Deutschen Turnerverbands direkt zur nationalsozialistischen Verwaltung und zu den Spitzen des Nazi-Regimes.
Přímo tedy k té nacistické administrativě a ke špičkám nacistického režimu.
Till Janssen sprach mit dem Sporthistoriker Marek Weitz. Sie hörten eine Wiederholung der Senderei Kapitel aus der tschechischen Geschichte vom 15. Januar dieses Jahres. Für diejenigen, die an unserem Tschechischkurs teilnehmen, ist die folgende Lektion bestimmt, die Markéta Kachlíková vorbereitet hat.
Willkommen bei Tschechisch gesagt. Wie in jedem Jahr hat das Schuljahr in Tschechien am 1. September begonnen. Die Erstklässler haben diese Woche zum ersten Mal ihre Schultasche,
školní taška,
oder
aktovka,
beziehungsweise einen Schulranzen,
batoh,
auf den Rücken gesetzt und sich auf den Weg in die Schule gemacht. Bereits vorher haben die Eltern eine Liste für Schulsachen,
školní pomůcky,
bekommen, die sie ihren Kindern besorgen müssen. Als erstes wird natürlich ein Schulranzen gekauft. Darin gehört eine Federtasche,
penál,
mit dem entsprechenden Schreibbedarf,
psací potřeby,
ein Füller,
plnicí pero,
oder ein Kugelschreiber,
propiska,
Bleistifte,
tušky,
ein Radiergummi,
guma,
und ein Bleistiftspitzer,
ořezávátko.
Das Kind braucht auch ein Lineal,
pravítko,
und in höheren Klassen auch einen Zirkel,
kružítko.
Für den Kunstunterricht benötigen die Schüler einen kleinen Koffer,
kufřík,
in dem alle möglichen Farben aufbewahrt werden, die Buntstifte,
pastelky,
Wachsstifte,
voskovky,
Wasserfarben,
vodovky,
und Temperafarben,
tempery,
und natürlich auch Pinsel,
štětce.
Außerdem ein Päckchen Knete,
plastelina,
eine Schere,
nůžky,
sowie ein Klebestift,
lepidlo.
Beim Sportunterricht trägt das Kind Turnzeug,
zvičební úbor,
und Turnschuhe,
zvičky.
Natürlich braucht ein Schüler auch Schulbücher,
učebnice,
die meistens in der Schule geliehen werden, sowie Hefte,
sešity.
Dazu noch Hausschuhe,
přezůvky,
das Pausenbrot,
svačina,
und eine Getränkeflasche,
láhev na pití.
Und die Schule kann beginnen. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden. Tschechischkurs hat für Sie Markéta Kachlíková gestaltet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Die deutsche Sozialdemokratie in der ersten Tschechoslowakischen Republik ist ein Thema, das in jüngster Zeit häufiger von Historikern aufgegriffen wurde. Unter den deutschen Sozialdemokraten gab es auch einige talentierte Schriftsteller und Literaten. Die sogenannten Arbeiterschriftsteller sind aber häufig in Vergessenheit geraten. Deswegen wollen wir Ihnen heute einen dieser Schriftsteller vorstellen, dessen erstes Buch zu den bekanntesten österreichischen Antikriegsromanen gehörte. Mehr nun im folgenden Kultursalon von Marco Zimmermann über Josef Hofbauer.
Nach der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien ziehen 1914 die Völker der Donaumonarchie in einen blutigen Krieg. Dabei gelten die österreichischen Deutschen als besonders loyal und patriotisch gegenüber dem Staat und den Habsburgern. Josef Hofbauer, ein sozialdemokratischer Redakteur, hat die Grauen dieses Krieges in seinem Buch »Der Marsch ins Chaos« beschrieben und damit den erfolgreichsten Antikriegsroman Österreichs in der Zwischenkriegszeit verfasst. Hofbauer berichtet aber nicht nur über die Schlachten, sondern auch über die Besonderheiten des Vielvölkerstaates im Krieg.
Wenn's die Zeitungen schreiben, dass das eine deutsche Krieg ist, was gäte dann mich an? Aber du weißt, dass ich kein Bähm bin, sondern Wiener, Tscheche, aber Wiener. Da bist doch eher du ein Bähm, weil du wohnst in Bähmen. Weil ich 5 Jahre in Komotau als Beamter leb, bin ich noch lang kein Böhm. Du weißt doch, dass man unter einem Böhm nicht einen Menschen aus Böhmen versteht, sondern einen Tschechen. Das wäre noch schöner, wenn wir uns mit euch verwechseln lassen sollten. Wir Deutschen wissen wenigstens noch, was Treue ist. Wenn ein Deutschböhm und ein Böhm zusammenkommen, müssen sie streiten. Zornig mengte sich ein anderer ins Gespräch. Und dabei bist du doch nur ein gelernter Deutschböhm, Dorniger. Bist doch erst ein paar Jahre fort von Wien.
Als gelernten Deutschböhmen kann man auch Josef Hofbauer, den Autor der eben gehörten Zeilen, charakterisieren. Der Historiker Thomas Oellermann vom Collegium Bohemicum forscht zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in der ersten tschechoslowakischen Republik und weiß mehr über Hofbauer.
Josef Hofbauer wurde 1886 in Wien geboren, kam dort dann relativ schnell, schon in jungen Jahren, mit der Arbeiterbewegung in Kontakt, engagierte sich in dieser Wiener Arbeiterbewegung, bis er 1910 von Josef Seliger nach Böhmen berufen wurde, und zwar nach Teplitz in die Redaktion der Freiheit. Also er hatte schon ein journalistisches, schriftstellerisches Talent. Dort arbeitete er bei der Freiheit, unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg, in dem er als Soldat diente und dazu dann auch ein Kriegstagebuch verfasste.
Seine Erfahrungen und Aufzeichnungen bildeten die Grundlage für sein Buch. Immer wieder schildert er den Krieg in seiner ganzen Grausamkeit und Menschenverachtung.
Wildes, donnerndes Krachen, das den Steinboden erschüttert, reißt die Schlafenden auf, wirft sie in die Höhe. Schlag auf Schlag. Zischen und Heulen in den Lüften. Steine, große Blöcke und kleinere Stücke, Metalltrümmer, Erde stürzen polternd nieder. Feuer spritzt im Graben auf, sprüht nach allen Seiten. Dunkle Springquellen wirbeln empor, sinken zusammen, sinken in neu aufbrennende Flammenstrahlen. Schlag auf Schlag, 100 krachende Schläge zu gleicher Zeit, ein gigantischer Hammer zertrümmert den Monte San Michele und die Gänge und Höhlen, die winzige Menschlein in seinen Leib geritzt, zerstampft mit den Gräben die Menschlein, die sie in viel wochenlanger Arbeit gebaut.
Nach dem Ersten Weltkrieg kehrte Hofbauer zunächst einmal nach Teplitz in die Redaktion der Freiheit zurück. Mitte der 1920er Jahre wechselte er aber nach Prag und begann für die Tageszeitung Sozialdemokrat zu schreiben. Er hat dann auch seinen kritischen Roman über den Krieg fertiggestellt und entfaltete eine große schriftstellerische Tätigkeit. Er verfasste weit über 100 Gedichte, von denen leider nur ein kleiner Teil veröffentlicht wurde. Im Jahr 1938 erschien »Der große alte Mann«, ein Masaryk-Buch. Darin schreibt er aus der Sicht der sozialdemokratischen Deutschen über den ersten Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik, Tomáš Masaryk. Im selben Jahr musste Hofbauer als Gegner der Nationalsozialisten nach Schweden flüchten. Ihm drohte nicht nur als Sozialdemokrat, sondern auch als Schriftsteller die Verfolgung, wie der Historiker Oellermann erklärt.
Sein zentrales Werk ist »Der Marsch ins Chaos«, das ist ein Buch, das 1929 in Wien erschien. Ein Antikriegsbuch, sicherlich motiviert durch die eigenen Kriegserfahrungen. Der Marsch ins Chaos ist ein Buch, das ganz klar die Schrecken des Krieges zeigt, aus der Perspektive eines jungen Soldaten. Es hat von daher Parallelen zu Remarques »Im Westen nichts Neues«. Diese literarische Darstellung konnte den Nationalsozialisten natürlich nicht gefallen. Deswegen war Josef Hofbauer ab 1933 in Deutschland verboten und seine Bücher wurden auch verbrannt.
Die Nazis verachteten den realistischen Stil, den Autoren wie Remarque und auch Hofbauer nutzten, um die tagtäglichen Grausamkeiten und Sinnlosigkeiten des Krieges zu beschreiben. Ihrer Meinung nach war der Krieg eine Schmiede, in der Helden geformt wurden. Kein Chaos aus Angst und Blut, in das sich Menschen verirrt hatten. Der Held in Hofbauers Roman ist der Landsturmsoldat Dorninger. Im Zivilberuf ist er Buchhalter, geboren in Wien und in Anstellung in Komutau. Er ist Mitglied im Deutschen Nationalen Turnverein und zunächst enttäuscht, dass er nicht direkt zu Kriegsbeginn eingezogen wird. Später, als er die ersten Verwundeten nach Hause kommen sieht und in der dritten Nachmusterung nun doch einrücken muss, ist seine Begeisterung bereits deutlich gedämpft. Der Leser folgt dem etwas biederen Landstürmer in einen grausamen Krieg, in dem er mehrmals verletzt wird. Als er einmal Heimaturlaub über Weihnachten bekommt, erkennt ihn sein Sohn nicht mehr wieder. Dorninger ist desillusioniert und will nichts mehr mit dem Krieg und dem nationalistischen Gerede seiner Kameraden aus dem Turnverein zu tun haben.
»Wir Deutsche haben an allen Fronten gezeigt, dass wir allein verlässlich sind. Wir sind die Stützen der Monarchie. Solche Treue verdient ihren Lohn. Ich kann dir sagen, dass sich Großes vorbereitet. Eine Begehrschrift soll ausgearbeitet werden, die berechtigten Forderungen des deutschen Volkes zusammenfassend, innere deutsche Amtssprache, engster Anschluss an Deutschland. Nur Deutsche dürfen, weil allein verlässlich, Zugang zu den höheren Staatsposten finden. Deutsche Treue muss belohnt werden. Darauf kommt jetzt alles an. Möchtest du nicht heute Abend zur Kneipe kommen? Eine Stimme von der Front? aufrichten, ermannen, darauf kommt jetzt alles an. Hast endlich ausgeschwätzt, ja? Dann sage ich dir, dass ihr heute abends schön allein saufen und politisieren könnt, ihr alten Esel. Sonst habt ihr keine Sorgen als die innere deutsche Amtssprache und das Durchhalten. Geh doch in die Gräben, frag doch die Soldaten, was sie von der inneren Amtssprache halten. Leck mir am Arsch, werden's dir antworten.
Nach seinem Urlaub versucht Dorninger zunächst, in der Etappe in Graz zu bleiben, wo er den unbeschreiblichen Hunger der Zivilbevölkerung erlebt. Er wird dann aber schließlich doch wieder an die Front versetzt. Auf dem Weg dorthin erlebt er den wachsenden Ungehorsam der Soldaten und das Auseinanderbrechen des Vielvölkerstaats. Die Front erreicht das Bataillon am Ende gar nicht mehr. Alles verliert sich in Auflösung, Front wie auch Monarchie. Dorninger kehrt zurück und ist auf einmal Bürger der neu entstandenen Tschechoslowakei. Dies ist eine deutliche Parallele zum Leben Josef Hofbauers, der nach dem Krieg ebenfalls Bürger des neuen Staates wird.
Wir lehnen die faschistische Totalität ab und geben unserer Überzeugung Ausdruck, dass für den Arbeiter vor nationale Freiheit ohne politische Freiheit wertlos ist.
Trotz der Bereitschaft der deutschen Sozialdemokraten und anderen Antifaschisten, die Freiheit der Tschechoslowakei notfalls mit der Waffe zu verteidigen, ist der Druck der Nationalisten übermächtig. Nachdem die deutschsprachigen Gebiete der Tschechoslowakei im Jahr 1938 dem Deutschen Reich zugeschlagen wurden, musste Josef Hofbauer gemeinsam mit vielen anderen deutschen Sozialdemokraten nach Schweden emigrieren. Sie siedelten sich in Südschweden an, in und um Malmö. Seine Nachfahren leben noch heute dort. Sein Enkel, Harry Hofbauer, versucht, seinen Großvater zu charakterisieren.
Er ist ja schon 48 gestorben vor meiner Geburt. Ich habe ihn nie getroffen und mein Vater hat wenig über ihn erzählt. Ich habe im Nachlass von ihm alles, was er geschrieben hat, ich habe stundenlang, nächtelang in die Sachen gelesen, um herauszufinden, wer er eigentlich war. Und irgendwie, glaube ich, war mein Bild nach dem Alleslesen, er war eigentlich zuerst, glaube ich, nur Philosophe und ein Denker.
Im Sommer 2011 kamen seine Nachkommen Harry Hofbauer und sein Bruder Peter nach Nordböhmen. Sie besuchten Teplitz, die Stadt, in der ihr Großvater den Großteil seines Lebens verbracht hatte und natürlich auch die meisten seiner Werke verfasst hatte. Harry Hofbauer erklärt, was Teplitz für ihren Großvater bedeutet hat.
Ich würde sagen, er war in Wien geboren, aufgewachsen, aber er ist mit, ich glaube, 23, 24 Jahren nach Böhmen gekommen, Teplitz. Und da hat er sich verliebt in das Land, sowohl auch da hat er seine Frau gefunden, meine Großmutter. Und das war seine Heimat. Und das sieht man auch deutlich in das, was er schreibt. Das war sein echtes Heimat.
Auch der Held aus Hofbauers Roman Dorninger lebte in Böhmen, in Komotau. Im Gegensatz zu Erich Maria Remarque zeigt Hofbauer am Ende seines Romans die Tragik dieser Kriegsgeneration. War Dorninger im Heimaturlaub damals noch ein verzweifelter und mutiger Gegner des Krieges und des deutschen Überlegenheitsgefühls, steht er nun im heimischen Komotau bei der Morgenrasur vor dem Spiegel und bewundert seine Narbe im Gesicht. Dabei verklärt sich seine Haltung zum Krieg und er träumt von einer richtigen deutschen Stadt.
Diese Wunde ist wertvoller als eine, die man auf der Mensur davongetragen hat. Diese Wunde beweist, dass ich auch mit dabei war, dass ich kein armseliger Hinterlandsheld gewesen bin. Zufrieden betrachtet Herr Dorninger sein Spiegelbild. Noch immer ein stattlicher Mann. Trotz allem schlimmen Erleben. Vielleicht gerade wegen dieses Erlebens. Das hat stark gemacht, dieses Leben an der Front. Die Front. Wie lustig war es doch manchmal in den Baracken in Graz. Eine schöne Stadt, sehr schön und so gemütlich. Und eine deutsche Stadt, eine gut deutsche Stadt.
Bei ihrer Reise nach Nordböhmen hatte die Familie Hofbauer auch den Nachlass ihres Großvaters im Gepäck. Dieser Nachlass wurde dem Kollegium Bohemicum übergeben und wird nun dort der Forschung zur Verfügung stehen. Thomas Oellermann.
Das übergebene Material von Josef Hofbauer ist für das Kollegium Bohemicum natürlich von großem Interesse. Es ist eine sehr interessante Perspektive. Es ist die Perspektive eines Emigranten in Schweden auf die Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs, auf die Ereignisse, die sich in London abspielten, zwischen Benesch und Jaksch zum Beispiel. Es ist darüber hinaus ein sehr interessantes Material, weil hier finden sich viele bislang nicht veröffentlichte Gedichte von Josef Hofbauer, sodass wir im Kollegium Bohemicum schon überlegen, mit welchen Projekten wir diesen Nachlass und dem Werk von Josef Hofbauer gerecht werden können.
Auf weitere Forschung und neue Erkenntnisse hofft auch Josef Hofbauers Enkel Harry. Das Material, das lange nur der Familie zugänglich war, soll nun der Forschung zur Verfügung gestellt werden, auch um einen Beitrag zur Versöhnung beider Völker zu leisten.
Da liegt so unheimlich viel Sachen, sogar ein paar unpublizierte Bücher, die drin sind auch, maschinengeschriebene. Wenn Forscher sich damit beschäftigen wollen, vielleicht herauszufinden, wer war er, wie hat er gedenkt und mehr, wie war er als Mensch. Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht, aber es wäre sehr interessant, mehr darüber zu wissen. Ich glaube, nicht nur für uns, sondern auch für die studierenden Deutschen oder die deutschsprachigen Tschechen.
Sollten Sie nun Interesse an Josef Hofbauer und seinem Buch »Der Marsch ins Chaos« haben, werden Sie auf Antiquariate zurückgreifen müssen. Das Buch ist nämlich nie in einer Neuauflage erschienen. Auch Thomas Oellermann vom Collegium Bohemicum bedauert dies, sieht hier aber auch direkt die Möglichkeit eines ersten Projektes.
Das Buch existiert nur noch antiquarisch, nur noch wenige Exemplare sind eigentlich im freien Handel zu erwerben, sodass eigentlich es geboten scheint, das Buch vielleicht zum 100-jährigen Jubiläum des Ersten Weltkriegs erneut herauszugeben.
Den Kultursaun hat für Sie Marco Zimmermann vorbereitet. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova.
Posloucháte vysílání rádia.